Dieser Podcast wird unterstützt von Fruits, Österreichs digitale Vermögensverwaltung. Ich bin Jolt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Er ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten Filmemacher unserer Zeit. Bildstark, wortgewaltig, aufwühlend, all das zeichnet ihn aus.
The winner is Oliver Stone!
Mit Werken wie Platoon, Wall Street oder Snowden hat Oliver Stone nicht nur mehrere Oscars und Auszeichnungen abgeräumt. Bis heute gilt er überdies als eine der wenigen politischen und amerikakritischen Stimmen des US-Hochglanzkinos. Ein Freigeist, der die Welt zeigen will, wie sie wirklich ist. Und dafür war Stone auch so nah wie kaum ein anderer dran an Machthabern wie Fidel Castro oder Wladimir Putin.
Has he murdered a man? I wouldn't know it, how to ask him that question, because I don't. I've looked at the evidence too, and if I believed it, I'd go after it.
Doch eine internationale Recherche, an der auch der Standard beteiligt ist, bringt Risse in dieses Bild.
Der Mann ist nicht nur ambivalent, sondern gegenüber einigen Diktatoren komplett unkritisch und vielleicht sogar einfach käuflich.
Während sich Oliver Stone nach außen hin als kritisch und unabhängig verkauft, soll der US-Star-Regisseur im Auftrag von Autokraten in Wahrheit Propagandafilme gedreht haben.
Und dann wurde Stone eingeschaltet und dann gab es eben richtige Pitches. Nicht nur bei Nazarbayev.
Wir sprechen heute über Enthüllungen, die für ein Beben in der Filmwelt sorgen dürften. Und über den tiefen Fall einer Hollywood-Legende. Colette Schmidt, du bist Innenpolitik-Redakteurin beim Standard, aber diesmal warst du an einer internationalen Recherche zum Hollywood-Regisseur Oliver Stone beteiligt. Mir hat sich dieser Mann ja mit mehreren Filmen für immer ins Gedächtnis gebrannt, aber für alle, die ihn nicht kennen, wer ist Oliver Stone?
Nee, Oliver Stone ist einer der ganz großen Namen in Hollywood eigentlich und ich glaube, dass auch Jüngere oder vielleicht die meisten Menschen schon einmal irgendwann einen Film von ihm gesehen haben. Viele wissen vielleicht nicht einmal, dass es ein Oliver Stone-Film war. Geboren wurde er 1946 in New York und er ist aus einem schon mittelständischen bis gutbürgerlichen Haus eigentlich. Er ist auf Eliteschulen gegangen, war auch in Yale. Das erwähnt er auch manchmal. Er erwähnt meistens nicht, dass er sein Studium nach kurzer Zeit abgebrochen hat und es nicht fertig studiert hat.
So I was a writer from the beginning. I think before I was a director. And when that was rejected, I just said, fuck it, you know, I'm too full of myself. So I joined the army.
Er ist nach Vietnam gegangen als Soldat und zwar ist er nicht eingezogen worden, sondern freiwillig eingerückt und war dort 2 Jahre angeblich, aber da weiß man auch nie bei alten Männern, was in der Biografie sich verselbstständigt hat, durch immer wieder erzählen und ob es so belegt ist, hat er darauf bestanden, immer wieder an der Front eingesetzt zu werden. Jedenfalls wurde er verletzt und auch ausgezeichnet.
When I saw what I saw over there, coming from a sheltered existence relatively, it was shattered.
Und dann hat er sich in New York in eine Filmschule eingeschrieben und hat bei niemandem geringeren als Martin Scorsese studiert. Also da hat er schon das Handwerk gut gelernt. Das war Anfang der 70er Jahre.
Dieser Mann ist bekannt für mehrere große Filme. Er wurde gleich mit 3 Oscars ausgezeichnet. Was würdest du denn sagen, wofür steht oder stand sein Werk bisher?
Tatsächlich sind sogar 4 Oscars. Er hat nämlich auch einige Drehbücher geschrieben, was die wenigsten wissen, zum Beispiel für Conan der Barbar mit Arnold Schwarzenegger.
Conan, what is best in life? To crush your enemies, see them driven before you, and to hear the lamentation of your women. That is good. That is good.
Aber auch für Midnight Express, das war ein Alan Parker-Film und da hat er das Drehbuch geschrieben und seinen ersten Oscar bekommen. Später dann für Platoon, eben für diesen klassischen, legendären Kriegsfilm, 2 Oscars, bester Film und beste Regie. Und für Born on the 4th of July auch beste Regie.
You tell her, Dad! There's no God! God is as dead as my legs! There's no God! There's no country! Tell her! It's a lie! It's a fucking lie!
Und man kann natürlich sagen, wenn man sich schon allein diese Filme, für die er ausgezeichnet wurde, anschaut, das waren keine heroischen Kriegsfilme, die die USA abfeiern, sondern kritische Kriegsfilme, die den Krieg auch sehr drastisch darstellen und wo man sich eher abwendet und wo man sich denkt, aha, da traut sich jemand, einen kritischen Film über seine Heimat zu machen. Wall Street ebenso ist etwas sehr Amerikanisches, Kapitalistisches. Da ist der Gecko, der Hauptdarsteller von Michael Douglas dargestellt, auch kein Sympathieträger. Und das ist, also man denkt sich, aha, ein Kapitalismus- und USA-kritischer Mensch, der auch mit späteren Filmen für Menschenrechte sich einsetzen möchte vielleicht, oder Meinungsfreiheit, wenn man jetzt an Snowden denkt. So dieses Image kann man da schon bekommen.
Das ist auch das Image, das mir sozusagen übermittelt wurde durch seine Werke. Hält denn dieses Bild bis heute? Ganz grob, was habt ihr bei eurer Recherche herausgefunden?
Also ehrlich gesagt, dieses Bild hält schon seit vielen Jahren nicht mehr. Also er hat zum Beispiel mehr geschimpft über die USA und ihre Reaktion auf den 11. September als jemals über den 11. September selbst. Hat dann aber einen Film gemacht, wo er irgendwie Helfer von diesem Tag in Amerika feiert. Also es ist sehr vieles sehr ambivalent. Er setzt sich für Menschenrechte dort ein, wo sie seines Erachtens in seiner Heimat verletzt werden. Also prangert zum Beispiel Polizeigewalt auch in Interviews in den USA an, hat dann aber kein Problem mit, wie wir jetzt durch die Recherche noch mehr gesehen haben, mit Regimen, wo Menschenrechte gar kein Thema sind und Polizeigewalt das geringste Problem wahrscheinlich ist, wo Journalisten und Journalistinnen reihenweise verhaftet werden. Also schon vor einigen Jahren, ich glaube erst jetzt, also 78, zu seinem 70. Geburtstag, gab es ein Porträt im Tagesspiegel, wo er als zorniger Patriot dargestellt wurde. Ich würde ihn gar nicht als Patriot bezeichnen, aber als einen sehr zornigen, mittlerweile alten Mann. Politisch ist er nämlich meines Erachtens seit vielen, vielen Jahren ein völlig Irrlichternder. Wie gesagt, hat zwar Antikriegsfilme gemacht, ist aber freiwillig in den Krieg gezogen. Gut, man kann natürlich dann dort geläutert werden, das ist schon klar. Sein Wall Street-Film aber, der in den späten 80ern herauskam, in Interviews, die er damals im Fernsehen gegeben hat, die ich mir jetzt wieder angeschaut habe, da beschreibt er eigentlich den Kapitalismus als etwas Gutes. Der hat gute Seiten, der kann auch funktionieren. Und sein Vater war Broker und Analyst in der Wall Street. Und sagt, der war halt noch ein Guter, aber solche Typen wie Gecko machen das kaputt. Also das ist keiner, der den Kapitalismus per se jetzt in Frage gestellt hätte. Also wenn man dann genauer hinsieht, ist es nicht ganz so, wie das so scheint. Ja. Und politisch kann ich nur für die letzten Jahre sagen, er hat Trump total gelobt, der übrigens in Wall Street eine Rolle hätte spielen sollen, die dann aber rausgeschnitten wurde. Er hat sich irrsinnig in Interviews gegen Clinton ausgesprochen. Dann hat er aber wieder gesagt, er ist ein Bernie Sanders-Anhänger. Also das passt politisch alles überhaupt nicht zusammen. Mhm. Und Putin verteidigt er ja auch seit dem Angriffskrieg auf die Ukraine weiterhin.
The narrative is so poorly constructed against him by the CIA. And it's been a narrative there for, what is it, 20 years now. Mhm. They talk about he's a tyrant, but he wouldn't stay in office in Russia, the Russia that I know, and many people would agree with this, that if he was a monster, which is pictured in the West, he'd be out of office because he wouldn't work.
Und was jetzt nach dieser Recherche für uns übrig bleibt, ist, der Mann ist nicht nur ambivalent, sondern gegenüber einigen Diktatoren komplett unkritisch und vielleicht sogar einfach käuflich.
Der Vorwurf, der aus eurer Recherche herausgeht, lautet, Stone soll tatsächlich auch einen Film im Auftrag eines Autokraten gemacht haben.
Ja, das ganz konkrete Beispiel ist ein Film, der tatsächlich auch fertiggestellt wurde. Das ist Kazakh History of the Golden Man.
Mr. Stone.
Mr. President, I'm honored.
Nice to see you.
Nice to meet you.
Welcome to Kazakhstan.
Vielleicht merkt man schon beim Titel, dass es jetzt eher nicht ein kritischer Dokumentarfilm über den dortigen Machthaber Nursultan Nazarbayev ist, sondern ein eher verklärendes Epos. Also wenn man sich den Film ansieht, hat er so Cringe-Vibes von einem Tourismusfilm, aber ganz schlimm gemacht.
He was born in 1940, the worst of the war. It was horrible.
Я всегда вспоминаю, с чего я начинал.
Die Morgenröte oder Abendröte, das kann ich nicht sagen, über dem Land immer wieder ein Adler, der durch wunderschöne Landschaften fliegt, dann die Nationalflagge vor der aufgehenden Sonne, den goldenen Palast und dann den Gang zu diesem großen Machthaber, wie er da dargestellt wird. Das ist jetzt einmal nur das Ästhetische, das Filmästhetische. Aber tatsächlich haben Quellen ergeben und E-Mails, die geleakt wurden und ein Insider, der mit uns gesprochen hat, dass da eigentlich keine kritischen Fragen gestattet waren, dass von vornherein sehr detailliert ausgearbeitet wurde, was der Film beinhalten soll, dass er mehr oder weniger, und das sieht man auch im Film, zum Stichwortgeber verkommt.
The three great powers in the world right now are the United States, Russia and China.
Und auch, dass zwar über ein Konstrukt von Stiftungen und auch einer Regierungsbehörde, aber doch Nazarbayev selbst diesen Film bezahlt hat.
There's a mystical aspect to this golden man.
Мы потомки Сахаров и Гунов, и наша родословная идет оттуда.
Manche lieben es, sich mit Finanzmärkten und Investmententscheidungen zu beschäftigen. Für alle, die ihre Zeit lieber anders verbringen, gibt es Fruits, Österreichs digitale Vermögensverwaltung. Wir erstellen dein individuelles Portfolio, managen es aktiv nach deinen Bedürfnissen und sind persönlich für dich da, online oder vor Ort in Wien. Mit dem Gutscheincode Thema des Tages kannst du Fruits jetzt gebührenfrei kennenlernen auf www.fruits.io. Anlagen sind mit Risiken verbunden.
Du bist, was du hörst. Du bist, was du schaust. Du bist, was du teilst. Du bist, was du liest. Du bist, was du diskutierst. Kritisch, offen und unabhängig wie du. Der Standard, der Haltung gewidmet.
Colette, das heißt, Oliver Stone hat eine vermeintliche Dokumentation über den kasachischen Machthaber, den ehemaligen kasachischen Machthaber gemacht, die in Wahrheit ein Propagandafilm ist.
Kann man so sagen. Es wurde eine mehrteilige Serie daraus und ein zweistündiger Film. Die Serie ist aber öffentlich überhaupt nicht zugänglich, jedenfalls nicht in der westlichen Welt. Der Film wurde tatsächlich auch auf Festivals gezeigt, unter anderem in Italien.
Wie ist jemand wie Oliver Stone überhaupt zu einem kasachischen Ex-Machthaber gekommen?
Also die Recherchen, die wir mit anderen Medien, unter anderem dem Spiegel und einer Investigativplattform aus Kasachstan zusammen angestellt haben, haben uns ein recht deutliches Bild im Endeffekt dann gezeichnet. Wir hatten einerseits eine anonyme Quelle, die anonym bleiben will, einen Insider, aber uns liegen auch viele Dokumente vor, wie diese Pitches, die Oliver Stone laut seinem Regisseur Igor Lopatonok eingebunden war von Anfang an. Also da gibt es zum Beispiel schon erste interne E-Mails von 2019, die uns vorliegen, aber auch weitere Dokumente. Und Lopatonok sagt selbst, dass diese Pitches Stone bekannt waren, dass er die kannte, auch wenn er dann in der Folge nur als Produzent und Interviewer aufgetreten ist. Die treibende Kraft war eigentlich der Regisseur des Films. Der hat eigentlich die Kontakte hergestellt und zumal die ersten Angebote. Und dann wurde Stone eingeschaltet und dann gab es eben richtige Pitches. Nicht nur bei Nazarbayev.
Das heißt, der kasachische Ex-Präsident hat sich da einen schmeichelnden Film machen lassen und eine Serie über sich auch noch. Was hat Stone davon gehabt, einen Propagandafilm für einen Ex-Machthaber zu drehen?
Also aus Unterlagen geht hervor, dass es um 7 Millionen US-Dollar ging im Vorfeld. Darüber wurde verhandelt. Eine Bestätigung von einer Regierungsstelle gibt es für 5 Millionen US-Dollar. Es ist jetzt für uns nicht klar und nicht belegbar, ob er wirklich die 7 bekommen hat oder nur diese 5.
Du hast schon angedeutet, dass es eben nicht der einzige Diktator war, mit dem Stone ins Geschäft gekommen ist. Habt ihr noch Beispiele gefunden?
Also sein Partner in diesem ganzen Geschäftsmodell, eben der besagte Regisseur und er, haben auch versucht, mit dem belarussischen Diktator Alexander Lukaschenko, mit dem türkischen Präsidenten Erdogan oder auch Aserbaidschans Autokraten Ilham Aliyev ins Geschäft zu kommen. Warum das dann letzten Endes nicht geklappt hat, wissen wir nicht. Möglicherweise wollten die nicht genug bezahlen oder gab es andere Gründe? Man wurde sich jedenfalls nicht einig. Es gibt aber, und das liegt uns vor, einen sogenannten Pitch, also so eine Präsentation, eine 11-seitige für Aliyev, die schon sehr ausgearbeitet war und wo Stone eben auch gepriesen wird als der große, berühmte, tolle Regisseur, der mit ihm diesen Film machen würde.
Wenn ich das richtig verstehe, da wurde eine Art Geschäftsmodell aus diesem bekannten Namen Oliver Stone gemacht, um Geld von Machthabern und Diktatoren einzuholen für Propagandafilme.
Genau, also sein guter Ruf in der Filmbranche, wie gesagt, so gut ist er jetzt moralisch-politisch eh schon lange nicht mehr, aber sein schillerndes Ego aus Hollywood, das sollte ein bisschen Glanz in Richtung dieser Diktatoren gehen, so nehmen wir das an jetzt als Produkt, ja? Und für ihn sollte Geld abfallen. Interviews zu führen, wo mir eigentlich alles vorgegeben wird und ich nur der Stichwortgeber bin, das ist jetzt auch nicht so viel Arbeit wie ein großer Hollywood-Blockbuster-Film und da sind dann 5 Millionen doch ein schnelles, gutes Geld. Ja?
Das sind ja schwere Vorwürfe gegen eine Person wie Oliver Stone, die sich bisher als unabhängig, als Freigeist präsentiert hat und auch mit diesen Image auch wahrscheinlich Filme gemacht hat und Filmaufträge bekommen hat. Was sagen denn Oliver Stone und die Beteiligten an diesem Projekt zu den Vorwürfen?
Also Oliver Stone bekam zu diesem ganzen Komplex mehrere Anfragen natürlich von uns geschickt. Er hat sie unbeantwortet gelassen. Anders als der Regisseur Lopatonok, der schon einige Dinge beantwortet hat. Es gab einen Videocall mit Lopatonok, wo dieser aber, als man kritische Fragen stellte und vor allem die Frage, woher das Geld denn kam für diesen Kasachstan-Werbefilm, ziemlich ausgerastet ist während des Gesprächs. Und er bedrohte auch die Journalisten, die mit ihm gesprochen haben.
So listen, come on, we're going after you, personally. Yeah, we know you, we're going after you sources, we're gonna publish. We're gonna destroy you, credibility.
Sagte, we are going after you personally and we're gonna destroy you, your credibility. Also ob man jetzt die Journalisten selber zerstören will oder nur ihre Glaubwürdigkeit sei jetzt dahingestellt, aber es war ziemlich tumultig.
Da würde ich wahrscheinlich auch mit Bauchweh aus diesem Gespräch rausgehen. Colette, was sagt uns denn dieser ganze Fall? Was bedeuten diese Fälle für Stones Lebenswerk? Müssen wir jetzt alles, was er gemacht hat, in Frage stellen?
Also er hat auch Filme gemacht über den ehemaligen Präsident Venezuelas, Hugo Chavez. Er hat diese Putin-Interviews gemacht. The Putin-Interviews wurde das genannt, wo er öfter zu ihm gereist ist. Ich habe eh schon erwähnt, dass er Putin auch verteidigt jetzt, obwohl er die Ukraine überfallen hat und einen furchtbaren Krieg vom Zaun gebrochen hat. Da ist jetzt natürlich auch die Frage, wer hat denn diese Filme bezahlt? Und warum hat er sich überhaupt auf einmal für Putin interessiert? Man muss sich jetzt natürlich fragen, haben die auch etwas springen lassen persönlich, diese Autokraten, damit er kommt und sie interviewt, dieser doch sehr berühmte Regisseur. Was ich jetzt nicht machen würde, ist sein Gesamtwerk in Frage stellen, weil es sind einfach gut gemachte, sehr unterhaltsame teilweise Filme. Aber wenn man die Käuflichkeit anspricht, dann kann man sich natürlich fragen, warum die kontroversen Themen, weil das einfach auch ein finanzieller Bringer ist. Vielleicht gar nicht so sehr, weil er Kriege in Frage stellen wollte, die die USA geführt hat, oder die Wall Street als solche oder dreckige Geschäfte in Frage stellen wollte, sondern weil er weiß, dass solche Themen zumindest in einer freien Demokratie, wo es Meinungsfreiheit und Kunstfreiheit gibt und man das überhaupt machen kann, dass die viel Geld bringen.
Was denkst du denn, heißt Stones Fall für Hollywood selbst? Wird diese Recherche für ein Beben sorgen in der Traumfabrik?
Ich glaube schon, dass das sehr an seinem Image kratzen wird und das wird sicher nicht ohne Konsequenzen in Hollywood bleiben. Also wir sehen natürlich diese Frage, ob man jetzt das Gesamtwerk oder jemanden als Künstler in Frage stellen muss oder ob man das von der Person trennen kann. Das haben wir ja auch immer bei MeToo-Fällen, bei sexueller Belästigung und so weiter. Und da wird es auch wieder hier die geben, die dann ihm zur Seite stehen, loyal und sagen, nein, da ist ein großartiger Regisseur und man muss das Werk so sehen und das so. Aber ich glaube hier frage ich mich dann schon, zumindest bei den Stücken von ihm oder bei den Filmen von ihm, wo es tatsächlich um Politiker geht, also Dokumentationen, sogenannte, da muss man schon alles noch einmal neu hinterfragen.
So let's talk about Vladimir Putin. You spent 20 hours with this guy and you've gotten a little heat. People have said you're being too cozy with him, that you believe him too easily.
Right. You know, you have to be polite because it was a two-year deal and it was four times, and I was with him numerous times, and he's been through a lot, and he's been insulted and abused. I didn't sense any kind of abused in the press, in the media. I didn't sense any kind of anger about that.
Anything about him negative you found? Anything? Or does he have your dog in a cage someplace?
Jetzt erleben wir gerade in diesen Zeiten des Krieges, des Ukraine-Krieges, dass der Informationskrieg noch viel größere Kreise zieht. Russland mischt sich in Wahlen in Europa ein, auch in den USA. Propaganda wird auf allen Seiten sehr stark geführt, Desinformationskampagnen geführt. Denkst du, dass dieser große Fall um Oliver Stone nicht der letzte gewesen sein wird?
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und das ist auch nicht das erste Mal, dass jemand aus dem Westen, übrigens, das muss man sagen, vor Beginn des Ukraine-Krieges jemand zu ihm gereist ist. Also Stone war zwischen 2015 und 2017 bei Putin und hat diese Interviews gemacht. Aber auch da war er ja schon bekannt dafür, dass er die Künstler und Künstlerinnen im eigenen Land in Straflager schmeißt und die Oppositionellen und, und. Aber wir haben ja auch das jüngere Beispiel aus dem deutschsprachigen Raum mit dem ARD-Journalisten Hubert Seipel, wo man auch später erfahren hat, dass er eigentlich von einem putinanen Oligarchen Hunderttausende Euro bekommen hat. Dazu gab es eine Recherche vom Spiegel und Standard im Vorjahr, die man sich bei dieser Gelegenheit wieder anhören, anschauen kann.
Mehr zu dem erwähnten Fall um Hubert Seipel, aber auch noch mehr zum Fall Oliver Stone lesen Sie natürlich auch auf der Standard.at. Die liebe Colette Schmidt, sage ich herzlichen Dank für deine Recherche.
Sehr gerne. Danke für die Einladung.
Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, bleiben jetzt am besten dran, denn gleich gibt es den Meldungsüberblick. Wenn Sie Thema des Tages und Recherchen wie diese unterstützen wollen, dann machen Sie das am besten über ein Standard-Abo. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Und wenn Sie keine Folge von Thema des Tages verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns bei der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren, dann erhalten Sie eine Notification, sobald eine neue Folge erscheint. Jetzt aber dranbleiben, wir sind gleich zurück.
Manche lieben es, sich mit Finanzmärkten und Investmententscheidungen zu beschäftigen. Für alle, die ihre Zeit lieber anders verbringen, gibt es Fruits, Österreichs digitale Vermögensverwaltung. Wir erstellen dein individuelles Portfolio, managen es aktiv nach deinen Bedürfnissen und sind persönlich für dich da, online oder vor Ort in Wien. Mit dem Gutscheincode Thema des Tages kannst du Fruits jetzt gebührenfrei kennenlernen auf www.fruits.io. Anlagen sind mit Risiken verbunden.
Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, warum an jedem Unrecht immer ich schuld sein soll.
Ein Korruptionsskandal jagt den anderen.
Österreich hat in den letzten 30 Jahren viel über Klimaschutz gesprochen, aber zu wenig getan.
Die Politik verschläft die Klimakrise.
Die Behörden haben alles richtig gemacht.
Fehler vergisst man, statt daraus zu lernen.
So sind wir nicht. So ist Österreich einfach nicht.
Aber wie ist Österreich dann?
Das wollen wir bei Inside Austria herausfinden.
Wir blicken auf die großen österreichischen Skandale. Von Ibiza bis Ischgl.
Wir wollen wissen, wer dafür in der Politik die Verantwortung trägt.
Und wir schauen genau hin, wo Österreich über seine Grenzen hinaus mitmischt. Vom Wirecard-Skandal bis zum Ukraine-Krieg.
Das ist Inside Austria von Standard
und Spiegel. Jeden Samstag eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt.
Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, Österreichs Wirtschaft wird 2024 noch schwächer wachsen als angenommen. Laut dem Institut für Wirtschaftsforschung WIFO werde man das von der Regierung erwartete magere Plus von 0,9% nicht halten können. Die hohen Zinsen lähmen Investitionen. Dazu kommt eine schwache Nachfrage in anderen Volkswirtschaften, insbesondere Deutschland. Aber auch der deutliche Anstieg bei der Arbeitslosigkeit von Menschen unter 25 Jahren sticht hervor. In kaum einem anderen Industrieland steigt die Jugendarbeitslosigkeit derzeit so rasch wie in Österreich. Etwas Abhilfe schaffen könnte das kürzlich angekündigte Bauprogramm der Regierung. Wie vergangene Woche in diesem Podcast berichtet, wird der Staat über 2 Jahre hinweg 2,2 Milliarden Euro zusätzlich in die Bauwirtschaft investieren. Neben einem Zuschuss für Sanierungsarbeiten wird es auch Geld für 20.000 zusätzliche Wohnungen im gemeinnützigen Wohnbau geben. Einer ersten Abschätzung nach könnte das 19.000 zusätzliche Jobs bringen. Zweitens, im US-Präsidentschaftswahlkampf wird am heutigen Dienstag der nächste große Meilenstein erreicht. Am Super Tuesday halten Republikaner und Demokraten in mehr als einem Dutzend Bundesstaaten parteiinterne Vorwahlen ab, etwa in Alabama, Colorado, Kalifornien, Maine, Minnesota, North Carolina, Texas und Virginia. Bei den Republikanern liegt Ex-Präsident Donald Trump haushoch in Führung. Trumps einzige verbliebene Rivalin, die frühere Gouverneurin und Botschafterin Nikki Haley, könnte aus dem Rennen aussteigen, sollte sie am Super Tuesday erneut schwere Niederlagen erleben. Bei den Demokraten hingegen ist Präsident Joe Biden die erneute Kandidatur so gut wie sicher, da er keine ernsthaften Rivalen innerhalb der Partei hat. Nach Abschluss der landesweiten Vorwahlen werden die beiden großen Parteien bei Parteitagen im Sommer ihre Kandidaten formell küren. Wie das komplexe Wahlsystem der USA funktioniert, das haben wir in der gestrigen Folge von Thema des Tages erklärt. Und drittens, der Fußballclub SK Rapid ist nach den beleidigenden und teils homophoben Entgleisungen im Anschluss an das Wiener Derby gegen die Wiener Austria hart bestraft worden. Der Strafsenat der Fußball-Bundesliga sprach am Montag gegen alle involvierten Funktionäre und Spieler unbedingte Strafen aus und belegte den Club mit einem bedingten Abzug von 3 Punkten. Betroffen sind Geschäftsführer Steffen Hoffmann, Co-Trainer Stefan Kulowitz sowie Guido Burgstaller, Marco Gröll, Thorsten Schick, Maximilian Hoffmann und Niklas Hedl. Zudem gab es einen bedingten Punkteabzug auf 2 Jahre. Das Entscheidungsspiel um die Meistergruppe findet ohne 5 Profis statt. Mehr dazu und alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie wie immer auf derstandard.at. Und wenn Sie noch mehr Podcasts hören wollen, dann empfehle ich Ihnen die neue Folge unseres Schwester-Podcasts Lohnt sich das? Meine Kolleginnen und Kollegen haben sich angesehen, wieso die Star-Investorin Katie Wood so umstritten ist. Zu Beginn der Pandemie im Jahr 2020 galt die Fondsmanagerin als geniale Investorin, die auf Zukunftsbranchen wie autonomes Fahren oder KI gesetzt hat. Mittlerweile ist ihr Portfolio stark abgestürzt und lohnt sich das, stellt sich die Frage, was wir aus all dem lernen können. Lohnt sich das, finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie Feedback haben für Thema des Tages, dann schicken Sie uns das gerne an podcast@derstandard.at. Unterstützen können Sie uns auch mit einer guten Bewertung bei der Podcast-Plattform Ihrer Wahl und natürlich auch mit einem netten Kommentar. Das hilft uns, von noch mehr Menschen gehört zu werden. Ich bin Joel Wilhelm. Vielen Dank fürs Zuhören. Baba und bis zum nächsten Mal.
Manche lieben es, sich mit Finanzmärkten und Investmententscheidungen zu beschäftigen. Für alle, die ihre Zeit lieber anders verbringen, gibt es Fruitz, Österreichs digitale Vermögensverwaltung. Wir erstellen dein individuelles Portfolio, managen es aktiv nach deinen Bedürfnissen und sind persönlich für dich da, online oder vor Ort in Wien. Mit dem Gutscheincode Thema des Tages kannst du Fruitz jetzt gebührenfrei kennenlernen auf www.fruitz.io. Anlagen sind mit Risiken verbunden.
Standard-Podcasts gibt es ja wirklich schon zu jedem Thema.
Also fast jedem. True Crime. Thema des Tages.
Lohnt sich das?
Inside Austria.
Serienreif.
Besser Leben.
Rätsel der Wissenschaft.
Edition Zukunft.
Und.
Aber nicht jeder hat die Zeit, das alles zu hören.
Und manchmal möchte man sich einfach nur ein paar Minuten beschallen lassen.
Ich bin Scholt Wilhelm.
Und ich bin Margit Ehrenhöfer.
Ab sofort bringen wir auch Highlights unserer Podcasts.
Für zwischendurch, wenn mal weniger Zeit ist.
Diese kurzen Ausschnitte nennen wir Shorts.
So wie eine kurze Hose.
Oder eine kurze Geschichte.
Okay.
Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt.